gibt sie noch, die kleinen Vergnügungen. Ein Lied, ein Kuss und Radar unter 3,4.
Herzlich willkommen auf dem Sofa, das heißt bei Soziales, Familie und Arbeit von Radio Darmstadt. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Pollack. Sie hören weiterhin Radio Darmstadt auf der Frequenz 103,4 MHz oder im Livestream vom Internet unter radiodarmstadt-in-ein-wort.de. Heute geht's weiter mit der Sendereihe Sofa, nicht Sofa auf dem Radar, sondern Selbsthilfe auf dem Radar. Und heute habe ich zwei Gäste bei mir, zwei Damen von zwei verschiedenen Selbsthilfegruppen. Einmal vom Ortsverband Darmstadt, der Angehörigen psychisch Kranker e.V. und dann von der Selbsthilfegruppe von Angehörigen untergebrachter Menschen im Maßregelvollzug in Hessen. Das ist ein langer und schwieriger Text, aber nachher bekommen Sie erklärt, worum es sich darum genau handelt. So, ich denke, wir können beginnen. Karin, du bist jetzt vom Ortsverband Darmstädter Angehörigen psychisch Kranker. Und ja, was ist das für eine Selbsthilfegruppe?
Ja, erstmal vielen Dank für die Gelegenheit, die Gruppe vorzustellen hier bei Radio Darmstadt. Wir sind eine Selbsthilfegruppe für Angehörige psychisch Kranke. Wir sind ein Verein mit ca. 40 Mitgliedern. Die Hauptaufgabe liegt darin, den Angehörigen, die oft hohen Belastungen ausgesetzt sind und auch einen langen Leidensweg hinter sich haben, mit ihren erkrankten Angehörigen wertvolle Hilfe zu leisten.
Was sind denn alles Angehörige?
Ja, unter Angehörige versteht sich, das können Eltern, Kinder, Geschwister, aber nicht unbedingt, es muss kein Verwandtschaftsgrad sein, es kann auch ein Partner sein oder einfach ein Freund oder eine Freundin, genau.
Ja, weil wir denken, man denkt erstmal an Eltern so, oder an Kinder.
Ja, das stimmt, ja. Gut, also bei uns findet man auf jeden Fall verständnisvolle Gesprächspartner, da wir alle in einem Boot sitzen sozusagen, wir haben die gleichen Sorge und Nöte und so können wir den hilfesuchenden Angehörigen mit unserem Erfahrungsschatz zur Seite stehen und unterstützen.
Wie sieht's denn aus, wie lange gibt's denn eure Gruppe schon?
Ja, den Verein gibt's schon seit 1995. Das heißt, wir sind schon recht gut etabliert und auch eigentlich relativ bekannt hier in
Darmstadt. Und Verein heißt, seitdem trefft ihr euch?
Genau.
Oder habt ihr schon vorher ohne Verein getroffen?
Ja, es gab wohl vorher verschiedene Gruppierungen, aber als Verein konkret seit 1995, ja. Und
jetzt seid ihr zuständig für Angehörige psychisch Kranker. Was heißt psychisch Kranker? Was fällt da alles darunter unter den psychischen Erkrankungen? Das ist ja ziemlich weites Feld.
Genau, es geht nicht nur um irgendeine psychische Erkrankung, sondern letztendlich sind fast alle vertreten. Wer zu uns kommt und hat ein Familienmitglied mit einer psychischen Erkrankung, darf zu uns kommen. Also häufig sind die Krankheiten Schizophrenie, Depression, bipolare Störung, Borderline, Angst- und Zwangsstörung, da ist ziemlich alles vertreten. Aber was wir festgestellt haben im Verein, ist, dass jetzt unabhängig von der Erkrankung, dass die Sorgen und die Nöte der Angehörigen ähnlich sind. Mhm, ja.
Wie ist es denn? Es gibt ja so ein Netz von Angehörigengruppen. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erzählen. Also ihr seid ja also auch Teil eines ganzen Netzwerkes. Also andersrum gefragt, im Gegensatz zu der zweiten Gruppe nachher, die es selten gibt für Menschen im Maßregelvollzug und deren Angehörige, gibt's relativ viele Gruppen Angehöriger psychisch Kranker in Deutschland. Die sind ja auch organisiert.
Ja, genau. Also wir sind ein Ortsverband hier in Darmstadt. Wir sind auch Mitglied im Landesverband. Dort finden mehrmals im Jahr Tagungen statt und dort treffen sich andere Angehörigengruppen aus ganz Hessen. Und so können wir uns auf der Ebene auch austauschen. Mhm. Ja, und abgesehen davon treffen wir uns auch mit anderen Gruppen auch zu bestimmten seelischen Erkrankungen, sagen wir mit der Depressionsgruppe.
Genau.
Das läuft dann über das Selbsthilfebüro mehr, diese Organisation. Es ist nämlich wichtig, dass der Angehörigenverein ja gerade hier in der Umgebung weiß, wo gibt es speziell zu einer Krankheit eine Gruppe. Sagen wir Depression oder bipolare Störung. Und dann könnten wir auf diese Gruppe einfach verweisen, wo es konkrete Hilfe gibt.
Und das sind aber in der Regel dann betroffenen Gruppen oder gibt es auch Angehörigengruppen?
Unterschiedlich. Es gibt, das ist zum Beispiel das Bündnis Depression, das bietet beides an. Das ist allerdings eine fachlich angeleitete Gruppe im Vergleich zu unserem. Da gibt es Möglichkeiten für Angehörige. Es gibt ja auch für Alkohol, diese Al-Anon, das gibt es auch für Angehörige.
Ja, stimmt.
Und das grenzt auch an psychische Erkrankungen letztendlich. Ne? Ja.
Vielleicht noch ganz kurz, so in der, wie sage ich mal, nicht der Wahrnehmung oder so nach meiner Erfahrung, ich bin ja durchs Psychose-Seminar auch im Psycho-Bereich ein bisschen tätig, gibt so Abstufung von psychischen Erkrankungen. Ich will nicht sagen gut und schlecht, aber welche, die eher akzeptiert werden oder psychische Erkrankungen, die so ein bisschen, wo die Menschen eher Schwierigkeiten
haben.
Das
stimmt.
Also, habt ihr damit auch zu tun?
Ja, also im Alltag hört man öfters zumindest den Begriff Depression. Ich denke, langsam kommt das an, aber da verbirgt sich viel mehr andere Krankheiten natürlich unter dem Begriff psychische Erkrankungen, die sehr komplex sind, Schizophrenie. Und ich denke, das weckt ihr ja schon ein ungutes Gefühl so manchmal in manchen Leuten. Also so, dass diese Menschen auch oft mit Stigmatisierung zu tun haben. Also gerade Borderline, Bipolar geht vielleicht gerade so, aber gerade Schizophrenie und Borderline.
Ja, ich denke auch, weil da kommen solche Erkrankungen oft vor im Zusammenhang mit Straftaten und das sind aber im Grunde genommen ganz wenige. Das sind prozentual nicht mehr als im normalen Bevölkerungsdurchschnitt. Aber das macht dann den Eindruck, wer schizophren ist, wird eher zum Straftäter, was Quatsch ist. Aber durch diese Medien wird das so ein bisschen der Eindruck vermittelt und die 99% an Schizophrenie erkrankten Menschen, die damit ein mehr oder weniger normales oder problematisches Leben führen, aber nie straffällig werden, die rutschen da sozusagen weg.
Naja. Meistens ist es umgekehrt, dass die selbst Ängste haben. Nicht, dass die Personen, die diese Erkrankungen haben. Das ist auch ein Teil des Krankheitsbildes, dass die auch gewisse Ängste haben,
Verfolgungsängste oder Bedrohungsängste.
Oder allgemein, diffuse Ängste auch, kommen auch vor,
Sie hören Soziales, Familie bei Radio Darmstadt, Familie und Arbeit bei Radio Darmstadt. Wir stellen heute unter anderem den Ortsverband Darmstädter Angehörigen psychisch Kranker e.V. vor. Jetzt geht es darum, sie treffen sich ja in regelmäßigen Abständen. Und was bieten sie insofern den Menschen da oder was können die Menschen da mitnehmen an Hilfe und an Unterstützung, die betroffenen Angehörigen?
Ja, das stimmt. Also das Kernstück unserer Arbeit sind diese Gesprächsrunden, die alle 2 Wochen stattfinden, immer montags von 17.30 Uhr bis 19 Uhr in den Räumlichkeiten der Caritas in der Sturzstraße 9 in Darmstadt. Und also wenn man Angehörige fragen würde, was fehlt ihnen? Also die meisten Antworten, die an den Abend kommen, sind Verständnis, Information, Orientierung, aber auch Hilfe im Umgang mit dem psychisch Erkrankten. Und da setzen wir als Angehörigenverein. Also als erstes bieten wir einen geschützten Rahmen, wo man auch unter Verschwiegenheit sich austauschen kann. Und es ist nämlich so, dass häufig ist es so, dass die Angehörige gegenüber ihren eigenen Familien und auch Freunden in Erklärungsnot kommen. Die können nicht so frei reden.
Warum sagst du, heute ist das so, war das nicht
häufig immer? Häufig ist es so.
Häufig
ist es so. Entschuldigung, vielleicht habe ich mich versprochen. Ja, häufig ist es so, dass die sogar im eigenen Umfeld überhaupt nicht über die Problematik sprechen können. Dann bei uns eben ist es so, dass man einfach die Probleme von der Seele reden kann. Man findet dann verständnisvolle Gesprächspartner, die ähnliche Sorgen und Nöte haben.
Also auch die Erfahrung, die ja viele Selbsthilfegruppen haben, ich bin nicht allein.
Genau.
Es gibt eine ganze Menge Menschen, denen es ähnlich geht.
Ja. Und dann eben mit diesem ganzen Erfahrungsschatz, da findet ein Austausch statt. Und das hilft einfach in der Gruppe. Die Gruppe lebt von diesem Austausch. Jede trägt da dann dazu bei. Ja, und dann, es ist nicht so, man kommt, erzählt was und geht wieder. Das ist eigentlich ein Lernprozess. Also es hilft, wenn man mehrmals vorbeikommt. Und dann fängt man auch an, über die eigene Lebenssituation zu reflektieren und auch, was man ändern könnte. Weil letztendlich kommen die Angehörigen zu uns, weil die unter Leidensdruck stehen und auch Hilfe für sich selbst und ihre Angehörigen suchen. Ja.
Und dann ist es ja so, also dieses Lernen kann ja auch sogar dadurch geschehen, dass jemand nur zuhört. Also es ist ja nicht gezwungen, seine Geschichte zu erzählen. Ja. Das gibt sich ja auch. Das kennen wir auch vom Psychoseseminar. Menschen, die zwar kommen, aber eigentlich erst zumindest am Anfang nicht gern erzählen möchten, aber das ist ja auch ein, wenn du merkst, das, was andere Menschen erleben, ist ähnlich, passt zu mir oder die haben Erfahrungen gemacht, die ich auch gemacht habe und haben daraus gelernt.
Ja. Ja, genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also die Teilnehmenden, die zu uns kommen, die geben nur so viel Preis, wie sie halt möchten. Ne? Und es gibt einige, die erstmal nur zuhören, dann merken die, da könnte ich auch dazu beitragen oder auch meine Fragen loswerden. Ja.
Und ihr habt ja auch manchmal Referenten bei euch. Das habe ich auch schon erlebt. Also Abende, wo es um ein bestimmtes Thema geht, wo Menschen eingeladen werden. Kannst du mal ein Beispiel sagen, was das sein kann?
Genau. Also zusätzlich zu den Gesprächsrunden, da überlegen wir uns Themen, die uns bewegen. Also einige Beispiele wären zum Beispiel die gesetzliche Betreuung. Wir haben demnächst eine Referentin vom Betreuungsverein und sie wird erstmal uns darüber informieren und dann haben wir auch die Gelegenheit, unsere Fragen zu stellen. Oder zum Beispiel die Thematik Teilhabe, der Landeswohlfahrtsverband war bei uns, wir haben uns ausgetauscht. Auch die Leitung der Psychiatrie von der Klinik von E-Stift hier in Darmstadt war bei uns und hat uns über die neue Behandlungsform von diesem Behandlung zu Hause berichtet.
Stationsäquivalente Behandlung. Da stand ja jetzt im Darmstädter Echo ein längerer Artikel drüber drin. Vielleicht ist es sinnvoll, den Herrn irgendwann mal wieder einzuladen. Ja. Damals, da war ich nämlich auch dabei, da hat er zwar seine Pläne erzählt, aber hatte noch keine große Erfahrung damit. Ja. Das war ganz am Anfang.
Ja, also wie man sieht, das sind Themen, die sind jetzt nicht medizinisch, sondern es sind ja auch soziale Aspekte dabei, weil eine psychische Erkrankungen auch oft auch so, was die Arbeits- und Wohnsituation und überhaupt was die Teilhabe betrifft, bringt viele Probleme so mit sich.
Und dann hast du noch gesagt, schon angedeutet, ihr beratet auch oder sagt, mit dem Problem gehst du vielleicht mal dahin. Also gerade Stichwort Arbeit, da gibt es ja auch Einrichtungen, die sich um Arbeitsplätze für beeinträchtigte oder psychisch erkrankte Menschen kümmern und wo man vielleicht was und die nicht so bekannt sind.
Ja, genau so ist es. Also in der Gruppe, wir erzählen dann immer, wir sind keine Beratungsstelle, sondern bei uns geht es um den Austausch. Aber wenn man so mögliche Lösungswege sucht, dann kann man auf professionelle Hilfe dann verweisen. Wir haben bei uns im Gruppenraum eine ganze Fülle an Ratgeber, aber auch an Flyer von zum Beispiel von Caritas oder Betreutes Wohnen und so weiter. Also da und auch wir haben auch Literatur zum Ausleihen.
Ja. Ja, vielen Dank mal. Sie hören Radio Darmstadt und da die Sendung Soziales, Familie und Arbeit. Wir sprechen mit zwei Selbsthilfegruppen aus Darmstadt und Umgebung. Einmal jetzt noch der Ortsverband Darmstädter Angehörigen psychisch Kranker. Den haben wir schon relativ ausführlich gerade vorgestellt. Was gibt's denn außer euren Gruppentreffen noch für Aktivitäten oder Angebote?
Ja, also für die Gemeinschaft in der Gruppe ist es immer schön, wenn wir eine gemeinsame Gruppenaktivität organisieren. Wir wollen zum Beispiel diesen Sommer eine Bootsfahrt in Frankfurt machen. Mhm. Da kann man sich auf einer anderen Ebene sozusagen austauschen. Ansonsten in der Vergangenheit hatten wir mal eine Besichtigung und dann zum Jahresende haben wir eine Weihnachtsfeier. Zum Jahresausklang ist auch immer sehr schön, ja.
Ich habe hier das Wort Selbstpflege stehen. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was wir da bereden wollten, aber ja. Du weißt es hoffentlich.
Genau, noch. Ja. Ja, es geht um die Selbstfürsorge. Letztendlich, wenn die Angehörigen zu uns kommen, allein dieser Schritt zur Selbsthilfe gehört auch zur Selbstfürsorge, weil man sucht Hilfe für sich selbst, nicht nur für das erkrankte Familienmitglied. Es ist manchmal so, dass man vor lauter Sorge um das, die erkrankte Person, dass man sich selbst vergisst dabei. Deswegen ist es ganz wichtig, auf die eigene Gesundheit zu achten und selbst fit zu bleiben. Weil ich denke, wenn wir als Angehörige krank werden, dann können wir auch den Erkrankten auch nicht mehr helfen, ja.
Eben, ja, also das genau. Hatte ich auch schon erlebt, dass eben das Gefühl entstand, dass Menschen wirklich ihr ganzes Leben nur noch für den Angehörigen oder die Angehörige leben. Und das ist einmal, denke ich, hilft es auch dem Angehörigen nicht.
Ja.
Und dann natürlich, denke ich, jeder Mensch sollte ein Stück eigenes Leben haben, ein Stück eigenes Glück. Und da das muss ich auch manchmal vielleicht mir erkämpfen.
Ja, es geht letztendlich um ein eigenständiges Leben, ja. Und dann, was kann ich für mich tun? Es klingt sehr einfach, aber es ist immer wichtig, den Interessen nachzugehen, auch die eigenen sozialen Kontakte zu pflegen und so weiter, ja.
Ihr habt, das hast du aber jetzt eigentlich schon gesagt, da gibt es diesen Landesverband der Angehörigen, der auch Treffen anbietet. Mhm. Gibt es da auch so einen Austausch, fahrt ihr da von eurer Gruppe manchmal zu gemeinsamen Beratungen oder Tagungen?
Also der Landesverband organisiert zweimal im Jahr eine Tagung, auch mit Fachreferenten und so weiter. Und bei dieser Gelegenheit, da können wir uns mit den anderen Gruppen auch austauschen, ja. Das ist zweimal im Jahr, genau.
Ja, erstmal vielen Dank, Karin, dass du dich und deine Selbsthilfegruppe so schön vorgestellt hast. Wir gehen jetzt mal weiter. Jetzt kommen wir zur Selbsthilfegruppe von Angehörigen untergebrachter Menschen im Maßregelvollzug in Hessen. Jetzt geht's los.
Ja, hallo. Also ich bin Angehörige eines Untergebrachten im Maßregelvollzug und bevor ich das wurde, wusste ich gar nicht so genau, was Maßregelvollzug überhaupt ist. Das betrifft Menschen, die eine Straftat begehen aufgrund einer psychischen Erkrankung und deswegen schuldunfähig sind oder aber eine Straftat begehen, weil sie aufgrund einer Suchterkrankung. Oftmals ist es auch kombiniert und dann kommt man eben nicht ins Gefängnis, sondern wird im Maßregelvollzug untergebracht. Da wird dann ein Gutachten erstellt von einem Psychiater, der eben rausfindet, ob derjenige schuldunfähig gehandelt hat bei der Straftat oder nicht.
Und wenn, das Gutachten wird im Rahmen des Gerichtsverfahrens in der Regel erstellt.
Genau, da muss also gibt es einen Gerichtstermin, also da geht es dann um die Straftat, ne? Und da, wenn dann quasi im Gespräch ist, dass derjenige vielleicht psychisch erkrankt ist, dann wird er auch schon nach § 126a Strafgesetzbuch untergebracht, in der Regel für ein halbes Jahr und im Rahmen von diesen 6 Monaten muss dann entschieden werden, ob die Person quasi schuldunfähig oder vermindert schuldfähig gehandelt hat und wird dann entweder nach § 63 unbefristet verurteilt oder nach § 64. Das ist, wenn jemand aufgrund seiner Suchterkrankung eine Straftat begeht, dann ist er 24 Monate untergebracht. Also mein Angehöriger ist nach § 63 untergebracht. Das bedeutet, dass man nicht weiß, wie lange er dort ist. Also man hört das immer so im Radio, wenn es irgendwie einen Amoklauf gab oder irgendjemand, ein psychisch kranker Straftäter, wird in ein psychiatrisches Krankenhaus untergebracht. Aber das ist dann keine normale Psychiatrie, ne, wie sie ja fast in jeder Stadt vorhanden ist, sondern das sind spezielle Maßregelvollzugskliniken. Und von denen gibt es 6 in Hessen. Deswegen ist die Selbsthilfegruppe jetzt, über die ich spreche, auch keine regionale in dem Sinn, da es eben, ja, wie gesagt, hessenweit gibt es 6 Kliniken und ja.
Ist doch richtig, dass Forensik ist auch ein Begriff für den Maßregelvollzug, der ist eigentlich auch ganz bekannt. Oder forensische Einrichtung, das sind quasi, ist der Name für Einrichtung des Maßregelvollzugs.
Genau.
Sehe ich das richtig?
Genau.
Nee, dass das gleich ist. Und du hast den Paragraph 126, das ist dann in dem Fall, das liest man ja manchmal, da passiert eine Straftat und aufgrund der Tat oder des Menschen, der da in psychiatrischer Behandlung ist oder war, wird vorläufig festgestellt, das ist dieser 126,
genau.
Dass er auch vorläufig in die Forensik kommt, bis zum Gerichtsbeschluss dann sozusagen.
Genau, also das ist, ich bin ja jetzt kein Jurist, also ja. Man möge mir das verzeihen, wenn ich das vielleicht nicht ganz genau sage, aber es ist quasi sowas Ähnliches wie Untersuchungshaft.
Ja,
nur dass es eben
aber nicht in einer,
nicht im Gefängnis.
Im Untersuchungsgefängnis,
genau.
Sondern auch in einem
forensischen
Einrichtung. Gut, wir reden nachher über die Gruppe und was genau die Gruppe macht. Sie hören Soziales, Familie und Arbeit bei Radio Darmstadt. Ich spreche jetzt mit der Selbsthilfegruppe von Angehörigen untergebrachter Menschen im Maßregelvollzug in Hessen. Wir haben vorher jetzt schon ein bisschen gesprochen, was Maßregelvollzug ist, dass Einrichtungen für den Maßregelvollzug auch forensische Einrichtungen genannt werden können, Forensik, und wie Menschen und welche Menschen da in diesen Maßregelvollzug geraten. Ja, jetzt gibt's diese Gruppe. Wie ist denn die entstanden? Die gibt's ja, es gibt ja nicht viele Gruppen, deshalb auch in Hessen. Und wie kommen Sie zu der Gruppe oder zur Gruppengründung?
Ja, also das war so, dass diese Unterbringung im Maßregelvollzug eine langjährige Leidensgeschichte auch vorweggegangen ist, da mein Angehöriger auch psychisch krank wurde im Laufe der Jahre und ich habe dann Kontakt gesucht zum Landesverband der Angehörigen psychisch Erkrankter und habe da tatsächlich auch die Karen kennengelernt auf einer Tagung. Und war da eben noch auf der Suche nach anderen Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich. Und hatte vorher auch, da mein Sohn auch drogenabhängig war, über den Elternkreis drogenabhängiger Söhne und Töchter in Frankfurt schon Kontakte zu Selbsthilfegruppen gesucht, bin da auch lange Jahre Teilnehmer gewesen und habe dann tatsächlich im Internet auch gesucht, Forensik, den Begriff Forensik und Angehörige und Hessen eingegeben und habe festgestellt, es gibt da nichts. Ich habe dann die Initiative Forensik des Bundesverbandes der Angehörigen gefunden und habe dann dort erstmal teilgenommen, war dann auch viele Monate zu Gast in anderen Bundesländern, in bestehenden Austauschgruppen, zum Beispiel in Baden-Württemberg und in Bayern. Und ja, habe mir dann überlegt, eigentlich fehlt das in Hessen, so eine Selbsthilfegruppe, eine Austauschgruppe, weil ich bin ja nicht die einzige Angehörige. Also es sind ungefähr 1000 Menschen in Hessen im Maßregelvollzug untergebracht aktuell. Und die haben ja auch, also hoffentlich oder zum Teil eben auch Angehörige. Und habe deswegen letztes Jahr im Sommer beschlossen, auch eine Selbsthilfegruppe in Hessen zu gründen. Ja, und da war es erstmal wichtig, das auch publik zu machen, dass die anderen Angehörigen die eben auch finden, dass wenn sie wie ich im Internet Forensik, Angehörige, Hessen eingeben, dass sie da irgendwas finden.
Hat das denn Erfolg gehabt? Also treffen sich da jetzt einige Angehörige in deiner Gruppe?
Ja, also ich habe viel Unterstützung bekommen vom Landesverband der Angehörigen in Hessen, auch vom Bundesverband. Die haben das jeweils, die Gruppentreffen, dass es so eine Gruppe überhaupt gibt oder gegründet wird, auf ihre Website genommen. und habe eben als Kontaktadresse per E-Mail und telefonisch, dass da eben eine Anmeldung möglich ist, und da melden sich auch immer wieder neue Leute an. Also wir sind noch eine ziemlich kleine Gruppe, das sind so in der Regel zwischen 5 und 9 Angehörigen, die sich etwa alle 6 bis 8 Wochen treffen. Also wir vereinbaren dann immer von einem zum anderen Termin dann einen neuen Termin.
Ja. Und das ist so nun aus ganz Hessen?
Aus ganz Hessen. Also es ist offen für alle Angehörigen, auch zum Beispiel, wenn sie aus einem anderen Bundesland kämen, weil ich war auch sehr dankbar dafür, dass ich in anderen Bundesländern zu Gast sein konnte.
Ah, ja.
Und es ist auch manchmal so, dass ein Angehöriger in Hessen wohnt, aber der Betroffene eben in einem anderen Bundesland verhaftet wurde und dann auch erstmal im anderen Bundesland untergebracht ist. Ja, also das kommt auch wieder vor. Also es ist quasi die ersten Kontakte habe ich quasi durch die regionale Selbsthilfe geknüpft. Also es gibt einige jetzt hier auch in Hessen, die ich kennengelernt habe über den Landesverband oder über die Ortsverbände. Weil das ist natürlich ja der Worst Case, dass ein psychisch erkrankter Angehöriger dann eben straffällig wird und im Maßregelvollzug landet. Und das ist eben auch nochmal eine besondere Situation, da man da gerade was diese ganzen rechtlichen Sachen angeht, erstmal davor steht und gar nicht weiß, was bedeutet das jetzt, ne? Wie läuft das gerichtlich ab und so weiter. Also die Gruppe bietet zum einen auch Austausch für die, wie gesagt, Angehörigen, als auch Informationen zum ganzen Prozedere, auch wie laufen die Besuche ab, was ist hilfreich, ne, mit wem hat man Kontakt in der Klinik, kann man den Untergebrachten unterstützen.
Das wäre jetzt auch ein bisschen mein Thema. Wir haben ja vorhin von den Problemen von Angehörigen psychisch Kranker allgemein gehört. Die sind wahrscheinlich auch ähnlich, auch mit Selbstpflege und so. Aber Sie haben ja, wie Sie schon angedeutet haben, noch besondere Probleme wegen des Maßregelvollzugs. Und die Situation ist ja auch eine besondere für Ihre Angehörigen.
Ja, einerseits ist es ja so, dass man meistens ja vorher mit seinem psychisch erkrankten Familienmitglied auch sehr schwere Zeiten miterlebt, auch sich da schlecht abgrenzen kann. Man ist da sehr stark involviert, und durch die Verhaftung dann und die Straftat ist man ja erstmal so ein bisschen raus oder ziemlich raus, weil derjenige dann hinter Gittern ist und es auch oftmals lange dauert, bis man erstmal wieder Kontakt aufnehmen kann. Man muss erstmal rausbekommen, wann sind da Telefonzeiten, dann muss das bei Gericht beantragt werden, dass die Person überhaupt telefonieren darf, dass die Besuch empfangen darf. Das ist dann eigentlich eine Situation, wo man vielleicht erstmal auch tatsächlich so ein Stückchen aufatmen kann. Aber wenn man dann realisiert, was das tatsächlich bedeutet, Unterbringung nach Paragraph 63 ist unbefristet. Das heißt, im Moment ist es so, dass in Hessen im Durchschnitt die Personen 9 Jahre untergebracht sind. Und das ist manchmal auch gar nicht mehr im Verhältnis zu einer Gefängnisstrafe, die jetzt für eine bestimmte Tat verhängt wird. Na, das soll eigentlich auch, weil einmal im Jahr wird es quasi, gibt es eine Anhörung und eine Klinikstellungnahme und alle 3 Jahre auch eine externe Stellungnahme, ob die Person quasi wieder in Freiheit kommt. Aber das zieht sich doch meistens sehr, sehr lang.
Sie haben im Vorgespräch mal ein bisschen gesagt, also die Haftbedingungen, sage ich mal, sind da strenger und schlimmer als im normalen Gefängnis.
Ja gut, das kann ich jetzt auch so nicht beurteilen, aber es ist auf jeden Fall so, dass man bestimmte Lockerungsstufen durchlaufen muss.
Ah ja.
Wo man dann nach einer gewissen Zeit dann zum Beispiel, also man hat den normalen Hofgang, wie das im Gefängnis auch ist, steht einem eine Stunde am Tag zu. Aber bis man sich dann mal mit Besuch draußen treffen kann, also mein Angehöriger ist jetzt seit 3 Jahren untergebracht und er hat noch nicht die Lockerungsstufe, dass ich mit ihm mich mal im Park treffen könnte. Also es geht bis jetzt nur im Besuchsraum und er darf nur mit Mitarbeitern raus. Und ja, das sind schon besondere Umstände. Ne? Also man stellt sich das so vor im Gefängnis, da ist dann ein Innenhof, wo man dann Sport machen kann, ja, da stehen Basketballkörbe. Das hängt halt auch immer von der Klinik ab. Es gibt 6 Forensiken in Hessen und das ist dann je nach den baulichen Möglichkeiten auch ganz unterschiedlich, welche Möglichkeiten die Untergebrachten auch zur Beschäftigung haben.
Sie haben eben gesagt, mit Mitarbeiterin raus, ist das so ein richtiger Ausgang oder nur aus dem Gebäude raus?
Das ist, das hängt wie gesagt auch wieder von der Stufe ab. Das fängt in der Regel damit an, dass man mit einem Mitarbeiter raus darf. Das ist natürlich auch, hängt natürlich auch von der Personalsituation ab, ob ausreichend Mitarbeiter auf der Station sind, ob einer mit einem Patienten rausgehen kann. Mhm. Und in der Praxis ist das dann, ich sage jetzt mal, so wie ich es jetzt erlebt habe, vielleicht 1 bis 2 Mal die Woche für 10 bis 15 Minuten.
Dann und raus heißt du ins Freie?
Das heißt dann in dem Fall aufs Klinikgelände, ne?
Also es gibt ja bei normalen Haftstrafen irgendwann auch der begleitete Ausgang, soweit ich weiß, dass Strafgefangene mit Justizbeamten in Ort gehen können und so weiter, bis hin zum völligen Ausgang für einen Tag und so.
Genau.
Das gibt's da nicht.
Doch, das gibt's da schon. Also das gibt, wie gesagt, mehrere Stufen und irgendwann kommt es auch, dass man das Klinikgelände verlassen darf, dass man zum Beispiel auch eine Sozialfahrt machen kann zum Einkaufen oder einen Ausflug machen kann und ganz später kommt dann auch noch, dass man vielleicht auch mal nach Hause fahren darf oder sich vielleicht mit seiner Familie mal zum Essen treffen kann und so. Aber das ist, da sind wir im Moment noch nicht.
Ja. Ah ja, also bei Ihnen sind es jetzt 3 Jahre, haben Sie gesagt.
Genau, ja.
Also das zieht sich dann unheimlich.
Kann sich sehr ziehen. Es gibt natürlich auch Menschen, die relativ schnell, sage ich jetzt mal innerhalb vielleicht von 2 Jahren, den Maßregelvollzug wieder verlassen. Aber die durchschnittliche Verweildauer sind, ich weiß es nicht genau, 8,7 Jahre. Ja, so sieht es in Hessen aus.
Sie hören Soziales, Familie und Arbeit bei Radio Darmstadt. Selbsthilfegruppe von Angehörigen untergebrachter Menschen im Maßregelvollzug in Hessen. Darüber sprechen wir gerade. Wir haben gehört, was Maßregelvollzug bedeutet und dass das eine ziemlich schlimme Situation ist, dass die Unterbringung im Maßregelvollzug auch nicht so geschieht wie bei normalen Straftätern, dass eine bestimmte Zeitstrafe verurteilt wird, sondern erstmal unabhängig und dann kommt es auf das Gutachten an, auf die Entwicklung der Person, wann diese Menschen den Maßregelvollzug wieder verlassen dürfen. Und Sie haben auch gesagt, 9 Jahre sei der Durchschnitt in der Unterbringung im Maßregelvollzug. Hier die nächste Einrichtung für uns ist, glaube ich, in Riedstadt, da im Philips-Hospital, relativ neu, diese forensische Einrichtung, neu, ich glaube 10 Jahre oder so. Das gab da ja auch Theater im Ort, also das ist ja auch sowas, was zu diesem Maßregelvollzug geschieht. Also da gab es Proteste oder Einwohner, die Angst hatten oder die wollten das nicht, dass solche Leute hier in ihrem Ort da leben. Heiner ist, glaube ich, noch eine bekannte Einrichtung in Hessen und dann noch 4, sagen Sie. Müsste jetzt nicht die 4 sagen, nur das sind so die beiden, die ich so kenne. Ja, als Gruppe, Sie bieten Treffen an. Gibt es da noch was oder außerhalb der Treffen oder was zeichnet die Treffen aus vielleicht nochmal?
Also wir sind ja jetzt eine sehr junge Selbsthilfegruppe, noch mit wenig Teilnehmern. Wir sind auch kein Verein. Wir haben auch, wie gesagt, eine Initiative Forensik des Bundesverbandes. Da geht es dann darum, da tauschen wir uns aus über die Themen im Maßregelvollzug. Es hat jedes Bundesland sein eigenes Maßregelvollzugsgesetz, aber die Probleme sind oftmals sehr ähnlich. Das sind quasi jetzt nochmal überregionale bundesweit Austauschtreffen. Da geht es aber weniger darum, die eigene Geschichte zu beschreiben oder ne, sich sein Herz auszuschütten, sondern auch so ein bisschen politisch zu gucken, ne, was können wir dafür tun, wir als Angehörige, um jetzt zum Beispiel die Situation der Untergebrachten zu verbessern, auch ins Gespräch zu gehen mit Leistungserbringern oder auch mit Vitos, das ist ja die Kliniken leiten. Also
vielleicht kurz, die Träger sind dann Kliniken, das ist jetzt nicht, sind keine staatlichen Anstalten wie die Justizvollzugsanstalten, sondern Kliniken. Betreiben.
Genau, Klinikbetreiber sind das. Genau, und das ist uns auch ganz wichtig, da in einen konstruktiven Dialog zu gehen und eben einfach zu gucken, wo können wir uns als Angehörige einbringen. Ja, also das ist auf jeden Fall uns sehr, sehr wichtig. Das macht natürlich jetzt nicht jeder, der in die Selbsthilfegruppe kommt, möchte sich da auch darüber hinaus noch engagieren. Aber wir haben eine Arbeitsgruppe gebildet, die darüber hinaus eben auch solche Themen bespricht. Weil das eben, ja, wie gesagt, auch ein Teil ist, weil man sich doch sehr hilflos fühlt. Also diesem Maßregelvollzugssystem gegenüber ist schon eine große Hilflosigkeit da. Man ist sich auch sehr unsicher, was kann man tun, um den Untergebrachten zu unterstützen, auch mit der Klinik zusammenzuarbeiten, damit es eben eine positive Entwicklung, einen positiven Verlauf gibt.
Machen Sie auch Öffentlichkeitsarbeit? So über, na gut, was wir jetzt machen, ist ein Stück Öffentlichkeitsarbeit. Gibt es noch so Projekte?
Ja, also ich sag mal so, also wir besuchen auch oft Tagungen, die sich auch mit dem Thema beschäftigen. Zum Beispiel Recovery in der Forensik war in Basel eine Tagung gewesen zu dem Thema, wo es auch darum geht, also dass die Patienten mehr an ihrer Behandlung auch beteiligt werden, weil natürlich auch dann das Wohlbefinden der Patienten und auch, dass sie motivierter sind mitzumachen, wenn sie beteiligt werden, auch ein großer Faktor ist. Das wurde halt in der Schweiz in Pilotprojekte dazu sehr erfolgreich verlaufen. Da versuchen wir natürlich auch, oder zum Beispiel Genesungsbegleiter in Forensiken einzusetzen, also ehemalige Patienten in Maßregelvollzugskliniken einzubinden. Das ist, soweit ich es weiß, in Hessen jetzt noch nicht der Fall. Aber das sind alles Themen, die wir gerne unterstützen, voranbringen würden.
Ja, in diesem Artikel über das Elisabethenstift und die äquivalente Betreuung, da hieß es auch, sie wollten Genesungsbegleiter. Haben wir ja auch im Psychoseseminar die Diskussion, das ist sehr schade, dass diese Menschen, die es ja gibt, dass die oft Schwierigkeiten haben. Also im Moment sind die eher so in ambulanten Diensten, werden sie genommen. Kliniken tun sich da sehr schwer und forensische Kliniken wahrscheinlich auch.
Ja. Also es ist generell so, dass es schön wäre, wenn es für die psychisch erkrankten Menschen im Vorfeld noch weitere Behandlungsangebote gäbe, wie eben das Stäb oder niederschwellige Angebote, damit es eben gar nicht erst dazu kommt, dass jemand dann in der akuten Psychose dann eine Straftat begeht. Und genauso ist es wichtig, dass die Menschen, die aus dem Maßregelvollzug entlassen werden können, auch passende Betreuungssettings vorfinden. Da gibt es leider auch einen Mangel in Hessen. Da würden wir uns auch sehr freuen, wenn Leistungserbringer der Eingliederungshilfe gibt, die zum Beispiel bereit wären, entsprechende Betreuungsangebote auch noch zu schaffen, damit eben die Menschen, die aus dem Maßregelvollzug eigentlich entlassen werden könnten, auch entlassen werden können, weil sie dann zum Beispiel in ein betreutes Wohnen gehen können. Und da gibt es leider auch zu wenig Plätze, was auch diese Unterbringungszeiten leider deutlich verlängert.
Ja, vielen Dank. Wir kommen jetzt ein bisschen zum Schluss. Vielleicht beginnen Sie jetzt mit Kontaktmöglichkeiten. Wie erreicht man Ihre Gruppe?
Genau, also das ist am einfachsten über die E-Mail-Adresse info@angehörige mit OE www.hessen-hessen.de. Da können wir über diese Adresse erreichen Sie mich. Da können wir auch gerne einen Telefontermin vereinbaren. Und kann ich Ihnen den nächsten Termin dann nennen zu dem Treffen.
Dankeschön. Und jetzt, wir hatten das vorhin vergessen, beim Ortsverband Darmstadt Angehörigen psychisch Kranker, da vielleicht auch noch eine Adresse, möglichst Internet- oder Mailadresse.
Ja, der Angehörigenverein hat eine eigene Homepage, www.angehörige-darmstadt.de. Wenn man im Internet Angehörige psychisch Kranke sucht, findet man uns eigentlich fast sofort. Und auf der Homepage, da stehen unsere Kontaktdaten mit E-Mail, also info@angehörige-darmstadt.de und auch eine Telefonnummer. Und auf der Homepage stehen auch die aktuellen Gesprächsrunden, die Termine dafür. Ja.
Vielen Dank an Sie beide jetzt für diese Sendung, für Ihr engagiertes Mitmachen. Und ich wünsche, dass in beiden Gruppen eine erfolgreiche Arbeit fortgeführt wird, die vielleicht auch ein bisschen Freude macht. Es ist ja nicht nur Trauer und Problem in Selbsthilfegruppen, sondern soll ja auch ein bisschen zumindest Mut machen den Menschen. Ja, wir hören jetzt als letztes Stück Peter Fox featuring Ines. Zukunft Pink hat das was, Sie haben das ausgewählt. Zukunft Pink, rosa Zukunft, also soll das ein bisschen Mut machen,
genau.
Blick in eine immer gute Zukunft.
Genau.
Das war Soziales, Familie und Arbeit bei Radio Darmstadt hier. Diese Sendung, die wird wiederholt. Und zwar um 23 Uhr heute Abend und morgen um 10 Uhr und um 16 Uhr. Bei SOFA gibt es weiterhin Sendungen unter der Sendereihe Selbsthilfe auf dem Radar. Schalten Sie weiterhin ein und bleiben Sie jetzt dran bei Radio Darmstadt. Tschüss.